Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und auch Danke sagen für die mitgemacht haben, jetzt an der kleinen Umfrage, die wir vor dem Gottesdienst jetzt gerade gemacht haben. Wir haben ein Thema heute, wo mich denkt, nicht zu wundern, was ist das Erste, was uns in den Kopf kommt, wenn man so die Frage stellt, Gott ist. Und ich habe es mega spannend gefunden, wir haben jetzt das gerade vorher schnell ausgewertet und alle Antworten gesehen. Darf ich es schnell zeigen? Also viele haben allmächtig antwortet, das ist der Gewinner, sage ich jetzt mal, mit 11 Leuten, Liebe, Gott ist gnädig, barmherzig, er ist treu, ist für viele auch das Erste, was vordergründig gestanden ist, er ist heilig, er ist gegenwärtig, er ist grosszügig, wunderbar, geduldig. Und dann hat es noch ganz viele Einzelne, die auch erwähnt worden sind, die nicht mehr als eine waren, die sehen wir dort unten. Und mich hat es gefreut, dass man nicht einfach, wie ich ein bisschen vielleicht gedacht habe, vielleicht wird sehr viel mehr noch sagen, Liebe, gnädig, weil ich merke, das ist etwas, was heute uns mega präsent ist. Gott ist ein gnädiger Gott, Gott ist ein liebender Gott. Und ich freue mich, dass wir aber nicht nur das Detail von Gott im Auge haben, sondern wirklich auch noch viel mehr gerade Allmacht. Und ich habe nicht erwartet, dass der Punkt am höchsten wird sein, aber das wird heute das Thema sein, das wir werden anschauen werden. Nämlich, Gott ist gross. Wie schön ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, der mehr ist als das, was wir uns vorstellen. Einer hat vielleicht mehr Gottes Gnade im Blick, der andere mehr Gottes Liebe, Treue. Und doch immer wieder ist es schön, dass wir wissen, Gott ist nicht nur das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Und etwas, was mich fasziniert, ist Gottes Größe. Dass Gott weit über uns selber steht, weit über mir. Und letztens bin ich mit Andrea in der Bibel am Lesen gewesen, das machen wir manchmal am Samstag, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und da sind wir im 1. Samuel auf das Lied von der Hanna gekommen. Und ich bin sonst nicht so extrem, dass ich auf die Gedichte und Lied abgehe in der Bibel. Aber das hat mich irgendwie extrem berührt. Es hat mich extrem berührt, wie die Hanna dort Gottes Größe hervorheben. Und das wollen wir heute zusammen anschauen. Die die Bibel dabei haben, dürfen gerne im 1. Samuel 2, 1 bis 10 aufschlagen. Wir haben Vers 1 dann lesen. Genau, noch nicht auf Predigttext. Wer ist Hanna gsi? Ich gehe schnell schauen, da spinnt es wieder mal. Gut. Gut, ist man ausgerüstet. Wer war Hanna? Hanna war verheiratet, sie war extrem geliebt von ihrem Mann. Aber sie hatte zwei Probleme. Zum einen hatte der Mann noch eine zweite Frau. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich lustig. Und im Unterschied zu dieser zweiten Frau konnte Hanna kein Kind bekommen. Und obwohl sie irgendwie gespürt hat oder gewusst hat, ich glaube, der Mann hat mich ein bisschen mehr lieb als die anderen, das ist ja auch nicht so ganz nett. Aber sie gewusst, der Mann hat sie extrem lieb gehabt, aber sie hat kein Kind gehabt. Und ohne Kind ist man dazu einfach ein Niemand gewesen. Und sie hat extrem darunter gelitten. Und es ist dann noch so gewesen, dass die zweite, die Penina hätte geheißen, sie immer fertig gemacht hat, über sie gespottet hat, immer wieder vor die Augen gegeben, dass sie einfach nichts ist. Sie hat ihr gesagt, hey Hanna, die Erben werden mal meine Kinder sein. Und du, von dir wird niemand mehr mal reden, irgendwann. Und das war extrem schwer für Hanna. Einmal im Jahr ist die Familie, der Mann mit seinen zwei Frauen und dem Kind, auf Silo gegangen, dort ist das Gotteshaus gestanden und sie haben Gott angebetet, haben ein Fest gemacht zusammen und sind immer alle Jahre angegangen. Und in einem Jahr war Hanna ganz besonders traurig gewesen, weil die andere wieder an ihr herumgekackt hat und sie ist gebeten. Sie hat ihre Not von Gott gebracht. Und in dem sieht sie den Eli, den Priester, und hat eine Frau gesehen, die dort so ein bisschen das Maul bewegt, aber nichts hörst, und hat gedacht, hey, die ist besoffen. Bei der hat es fest eingeschlagen und hat sich extrem genervt. Und hat gesagt, hey, gute Frau, geh woanders in den Rausch ausschlafen, aber da ist sicher der falsche Ort. Und dann hat sie gesagt, Eli, tu mich nicht als eine gottlose Frau anschauen, ich bin es nicht. Ich bin Gott meine Not am Ausschütten. Und dann hat Eli etwas gesagt, was ich sehr interessant finde, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und so ist es auch gekommen. Hanna ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen. Und jetzt könnte man sagen, hey, mega toll, jetzt hat sie ein Kind, mit dem sie kann den anderen zeigen, dass sie jetzt jemanden hat. Aber Hannah hat anders vorgehabt. Sie hat sich entschieden, weil Gott ihr das Kind geschenkt hat, sie gesagt, ich will das Kind Gott zurückgeben. Und etwa mit 3 vermutet man, hat sie den Samuel auf Silo gebracht. Ist für uns vielleicht ein bisschen ein fremder Gedanke, dass jemand mit 3 schon sein Kind ablässt, würde für uns sehr lieblos wirken. Aber es war ja nicht so, dass dort niemand für ihn gesorgt hat. Aber Hannah hat wirklich gesagt, ich will das Kind dem Gott, der meine Bitte erhört hat, zurückgeben. Und wo sie so dort gekommen ist, hat sie das Lied jetzt ausgesprochen, das wir hier zusammen werden lesen. Ich lese es euch vor, ab Vers 1. Hannah betete, mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Keiner außer dir. Kein Fels ist wie unser Gott. Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, und die Schwachen sind nun stark. Die satt waren, müssen für ihr Brot arbeiten. Und die Hungerten sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hatte 7 Kinder, aber die Frau, die viele Kinder hat, wird keine mehr haben. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt ins Totenreich und führt wieder hinaus. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja die Armen aus dem Aschehaufen. Er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie fest gegründet. Er wird seine Gottesfürchtigen schützen, aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Da haben wir die Hannah, die eine große Freude aussprüht. Zum einen, weil Gott sie erhört hat. Aber wir müssen uns auch vorstellen, die Hannah müsste auch irgendwie traurig sein, dass jetzt ihr Kind abgibt. Das Kind hat sie von dort an nur noch einmal im Jahr gesehen. Und doch ist das, was vordergründig ist bei der Hannah, ist einfach Freude. Sie fängt an, Vers 1 sagt, mein Herz freut sich am Herrn. Mein Herz freut sich am Herrn, keiner außer dir. Es ist nicht irgendeine Freude im Sinn von, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich es der Penina zeigen. Nein, es ist eine Freude, die nicht auf sich selbst ausgerichtet ist, dass sie jetzt irgendjemandem etwas beweisen kann. Die Freude ist total auf Gott ausgerichtet. Und es ist noch spannend, dass wir merken, dass wenn im Alten Testament Herr genannt wird und in vielen Bibeln wird es ein Gross geschrieben, dann wird Yahweh gemeint. Also sie meint, spricht den Gott an, der einen Namen hatte, den sie sich nicht einmal trauten auszusprechen. Und sie haben nie Yahweh gesagt, sondern haben das immer als Herr ausgesprochen. Und da haben wir Hannah, die sich extrem freut und eine Freude hat, die total auf den Gott ausgerichtet ist, auf den Gott, der über allem steht. Hannah gewusst, ich habe das nicht selber angebracht. Ich habe es nicht einfach gut gemacht. Nein, sie sagt, Gott, du hast mir Kraft gegeben. In älterer Übersetzung steht, du hast mein Horn erhoben. Du bist der, der mir Kraft gibt. Du bist der, der mir Klingen schenkt. Hannah macht sich weder klein, im Sinn von, oh Gott, ich habe das nicht verdient und was bin ich für ein Sümmel? Und nein, aber sie tut sich auch nicht überheben. Sie sagt, Gott, ich danke dir, ich freue mich am Herrn. Ich kann lachen über meine Finde. Ich kann lachen über die, die Gott nicht ernst nehmen, die meinen, sie können es auf eigene Kraft. Sie tut sich nicht selber auf die Schulter klopfen. Sie ist nicht selbstgefällig. Aber sie ist total auf ihren Gott, auf Yahweh, auf den Gott, der alles gemacht hat, wo sie erhört hat und sie aus dem Staub rausgehoben hat. Und wir dürfen an dieser Stelle von der Freude nicht vergessen, dass dem viele Jahre von der Not vorausgegangen sind. Das ist ganz wichtig. Vielleicht gibt es jetzt Leute da rein, die in einer extrem schwierigen Situation sind und die Mühe haben, sich mit dieser Freude zu identifizieren. Aber vergessen wir nicht, die Hannah ist doch eine ganz schwierige Situation durchgegangen. Sie hat jahrelang kein Kind können haben. Sie ist jahrelang von ihrer, wie sagt man, Co-Ehefrau gemobbt worden. Und jetzt hat sie aber erlebt, dass Gott sie aus dem rausgenommen hat. Dass Gott ihre Hoffnung gegeben hat. Und ich war aber parat zu sagen, Gott, das, was du mir gegeben hast, will ich dir wieder zurückgeben. Weil ich weiß, es gehört dir. Und dann fängt Hanna an, Gott, den Herr, zu loben. Im Vers 2 sehen wir, wie sie sagt, Herr, du bist heilig. Keiner ist heilig, so wie du, Herr. Keiner außer dir, kein Fels wie unser Gott. Von jetzt an tut sie nicht mehr gross von sich selber reden. Sie fängt an, Gott zu loben, Gott zu beschreiben. Und ich glaube, es hat ganz viel in dem Lied, wo wir wirklich für uns lernen können, wo wir auch von der Hanna und dem Lied oder dem Gebet, das sie da ausspricht, ganz viel können in unseren Alltag auch reinnehmen. Sie sagt, Gott, du bist heilig. Wie fest sind wir uns von der Heiligkeit Gottes jeweils bewusst? Gott, ein Gott, der perfekt ist, wo nichts Böses an ihm ist, wo rein ist und kein Vergleich da ist zu uns Menschen. Er ist so heilig, dass die Bibel sagt, hey, wir können nicht zu ihm kommen, einfach so, wie wir sind. Er verträgt nichts Böses in seiner Gegenwart. Und so sagt Hanna auch, keiner außer dir. Gott, du bist einzigartig. Es gibt niemand so wie du. Und nachher sagt sie weiter noch, Herr, kein Fels ist wie unser Gott. Kein Fels ist wie unser Gott. Kein Fels. Und ein Fels ist etwas, das fest steht. Ein Fels ist etwas, das nicht einfach so auseinandergeht, wenn es ein Erdbeben kommt, wenn es im Leben mal schüttelt. Und so sagt Hanna, kein Fels ist wie unser Gott. Wie schnell sind doch wir und haben den Eindruck, dass kein anderer ist so cool wie ich. Vielleicht ist es noch mehr an den Jungen, ich tue mich auch noch dazu erzählen. Aber wie schnell ist man in so einer Haltung, dass man sich selber über andere überhebt? Dass man meint, dass man weiß nicht, was sage ich. Aber da haben wir Hanna, die sich ganz auf Gott ausrichtet und sagt, Gott, du bist heilig, du bist einzigartig und du bist stark. Das ist wie das kleine Kind, das zum Papi aufschaut und sagt, mein Papi ist der Beste. Und ich freue mich auf die Zeit. Der Mose schreibt im 2. Mose 15,11, wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Haben wir vielleicht auch schon mal so ein Lied gemacht, sind so packt sie von Gottes Größe, dass wir einfach nicht anders können sagen, Gott, hey, wer ist so wie du? Und ich möchte einen Aspekt heute hervorheben, was das auslöst in unserem Alltag. Weil ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, wenn man mit dem Wissen lebt, ich habe einen grossen, allmächtigen Gott. Und ein Aspekt, den man vielleicht gar nicht so erwarten würde, später werden wir noch über die Gottesfurcht reden, aber das, was ich zuerst hervorheben will, ist Vertrauen. Wenn ich einen grossen Gott habe, dann darf ich vertrauen. Dann darf ich wissen, ich kann ruhig sein. Ich habe einen grossen, starken Gott. So schreibt der David im 2. Samuel 22,2, wo noch auch ein Lied macht nach Gott, sagt er, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Also beim David ist das nicht einfach eine Theorie gewesen, im Sinn von, ich habe einen grossen Gott, der in seine Lieder eingeflossen ist. Sondern der David hat gewusst, wenn ich einen allmächtigen, grossen Gott habe, dann ist es ein Gott, und ich darf Schutz suchen. Und wie schön ist das? Wenn wir dafür wissen, ich habe einen Gott, der wirklich über allem steht, über meine kleinen Probleme im Alltag so oder so, und ich darf jederzeit zu ihm gehen und bei ihm Schutz suchen. So schreibt der Jesaja im Kapitel 26, Vers 4, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Er ist nicht nur ein Fels, der mal gut hebt, sondern ein Fels, der für immer ein Fels ist, der gut hebt. Und ich glaube, das war der Grund, dass Hanna, obwohl es völlig aussichtslos war, wo sie das Kind nicht bekommen hat, dass sie trotzdem gesagt hat, doch, ich will zu meinem Gott kommen, meine Not bei ihm ausschütten. Ich weiß gar nicht, ob Hanna, vielleicht, ich vermute schon, dass sie auch Gott gebeten hat, dass er ihr ein Kind schenkt. Aber was sie primär mal gemacht hat, sie hat eine riesige Not gehabt, Sie ist gemobbt worden an ihrem Arbeitsort, sage ich jetzt mal. Sie ist ihr schlecht gegangen, dort wo sie war, in dem Umfeld. Und sie wusste, ich habe einen grossen Gott und zu ihm darf ich kommen. Und hat ihre ganze Not bei Gott angelegt. Sie hat gewusst, ich muss ihm nicht vorspielen, ich darf einfach kommen zu meinem Gott. Und schön war, Gott hat sie nicht im Stich gelassen, hat sie nicht hängen lassen. Gott ist gross. Und ich finde es mega traurig, dass im Moment die, die das am meisten proklamieren, eigentlich Mörder sind. Islamisten, die die Unruhe und Terror setzen in unserer Welt. Und das begleitet kommt von dem Ruf, Gott ist gross. Ich finde das extrem traurig und ich glaube, wir dürfen das nicht aus der Hand geben. Der Ruf gehört nicht in solche Müller. Wir Christen sollten die Verkünder sein von einem Gott, der gross ist auf dieser Welt. Und nicht, indem wir Terror und Angst setzen, sondern indem wir Gott auch als Gott von der Liebe und Gnade mit Leuten näher bringen. Aber nicht ausspielen im Sinne von, und das verheimlicht, dass wir ein Gott haben, der wirklich gross ist. Das ist nicht eine Erfindung vom Islam, der Spruch, Gott ist gross, der Islam ist viel nach dem Christentum entstanden, sondern in der Bibel ist das ein Ding, das durchgehend da ist, Gottes Allmacht, Gottes Größe. Im Psalm 95,3 steht sogar, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Die Juden haben gewusst, unser Gott ist nicht nur ein großer Gott, er ist der größte Gott. Und da haben sie unheimliches Vertrauen können haben in ihren Gott, sie können Sachen unternehmen und wissen, unser Gott ist grösser. Ich muss mich nicht fürchten. So möchte ich dich fragen heute, was für einen Gott hast du im Blick? Wenn du vielleicht an deinen Alltag denkst, hast du den grossen Gott, der ein Fels ist, der über allem steht im Blick? Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass je nachdem, ob wir die Grösse Gottes bewusst vor Augen haben, das einen riesen Unterschied macht. Ich möchte es euch in einer Geschichte aus der Bibel verdeutlichen. Die finden wir im 2. Könige 6. Und es war so, da sehen wir den Prophet Elisa. Und der hat sich prophetisch engagiert, im Sinn, dass er dem König von Juda gesagt hat, was der andere König von Syrien vorgegeben hat. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und so hat das ganze Heer geschickt, um den Mann zu jagen. Also es war nicht nur so, dass die Stadt belagert war, sondern die Stadt war belagert wegen ihm. Und die Stadt war zu, es war kein Senko da. Und da sagt der Diener von Elisa, sagt er, mein Herr, was sollen wir tun? Völlig verzweifelt. Und es war eine völlig aussichtslose Lage, muss man sagen. Die Stadt war umgeben von feindlichen Soldaten, die trainiert waren, um ganze Städte einzunehmen. Die hätten die Stadt einfach platt machen können. Und sie haben einfach nur eine Person gesucht, die Elisa. Da wär's, wenn die Leute in dieser Stadt gemerkt hätten, dass es nur um den geht, hätten sie sehr wahrscheinlich, um ihr Leben zu schützen, sehr bald Elisa über die Mauer gerührt. Das ist häufig auch vorgekommen in dieser Zeit. Und dann sagt Elisa, nachdem sein Diener schon fast in die Hose gemacht hat und Angst gehabt hat, und sagt, hey, was sollen wir machen? Ich habe keine Idee, Herr, was wir machen sollen. Sagt Elisa ganz ruhig, fürchte dich nicht. Bei uns sind mehr als bei ihnen. Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Und dann hat Elisa Gott gebeten, mach meinem Diener die Augen auf, der blind war. Mach ihm die Augen auf für deine Größe, für deine Macht. Und das hat Gott erhört und in dem Moment sieht er, dass der Himmel um sie herum voll war mit Karossen, mit Streitwagen, feurigen Dinger, weil er plötzlich gesehen hat, hey, wir haben einen grossen Gott. Es steht nichts über die Reaktion des Dieners, aber ich glaube, es war für ihn ein beeindruckendes Erlebnis. Was haben wir im Blick, wenn es nur noch so knallt um uns herum? Haben wir die Augen offen für das, was über uns ist, was man vielleicht nicht gerade einfach so auf den ersten Blick sieht? Oder sehen wir nur gerade immer die Probleme und vergessen, dass wir einen Gott haben, der mächtiger ist und über allem steht? Ich finde, es ist ein riesen Vorrecht, wenn wir unter dem Blick von Gottes Grösse unterwegs sein dürfen. Es ist ein riesen Trost, wenn man wissen darf, mein Gott ist grösser. Ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Predigt erwähnt. Als ich in Peru war, hat es in dem Haus, in dem ich war, gespuckt. Und ich habe das bis jetzt noch nie so erlebt. Und ich hatte mega Schiss. Und ich habe es tatsächlich dann eine Nacht, wo ich nicht schlafen gehört. Aber ich war im Schlafsack und habe gewusst, mein Gott ist grösser. Und habe nicht müssen mega Angst haben oder irgendwie verzweifeln. Wir haben einen Gott, der grösser ist. Und es sind vielleicht nicht Situationen im Leben von uns, die jetzt gerade spucken oder sonst Sachen. Aber egal was läuft, mein Gott ist gross. Ist der Größte. Es gibt auch Leute, die nicht auf den Gott hören wollen oder die Größe nicht wahrhaben wollen. Und über die tut das Kapitel da auch lesen. Das sehen wir im Vers 3. Da sagt sie: Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Und mich erstaunt, dass das in einer Zeit geschrieben worden ist, wo ich den Eindruck habe, ist das dort auch schon so extrem gewesen? Man könnte fast sagen, das passt voll auf die heutige Zeit. Es ist so viel Überheblichkeit da. Es ist so viel Stolz, wo der Mensch meint, hey, wir haben es jetzt im Griff. Und wenn es einen Glauben gibt oder eine Religion oder einen Gott, dann muss ich dem anpassen, was jetzt die Gesellschaft sagt. Aber wir wissen, dass wir vom Affe abstammen und man weiß nicht, wie überzeugt von dem. Und merkt eigentlich nicht, was für eine Torheit da hinter dem Ganzen steht. Sie sagt da ganz einfach, Gott wird euch richten. Und vielleicht tut sie sich auch da ihre Nebenbuhlerin an Penina richten, die extrem hochmütig war, die Eindruck hatte und sie anderen fertig gemacht hat, weil sie gemeint, ich bin etwas Besseres. Also sie sagt da, wir sollen den Stolz und den Hochmut einfach vergessen. Damit wir, das bringt überhaupt nichts. Wir haben einen Gott, der erstens alles weiß und der über allem steht. Und das ist ein schwieriger Punkt in der heutigen Gesellschaft. Ein Gott, der alles weiß und der von dem jedes Mal wird erscheinen muss, als unser Richter. Wir leben in einer Gesellschaft, die heute einen Gott eigentlich schon fast verbannt hat. Und auf jeden Fall ein Gott, der irgendwie über allem steht, der allmächtig ist, der hat überhaupt keinen Platz mehr. Der, der im Mittelpunkt steht, ist das kleine Ego, bin ich, ist der Einzelne. Und das regiert unser Denken. Aber ein Gott, der bestimmt, was muss sein oder nicht sein, das ist kein Gedanke mehr. Und dazu sagt Hannah, vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen Reden. Gott wird mal richten und ihr könnt noch so laut reden, noch so meinen, wie gut eure Theorien sind ohne Gott. Gott steht über dem und tut sich eins ins Füßchen lachen. Steht jetzt nicht da, aber es gibt auch eine Stelle, wo Gott lacht über die Gottlosen. Und in dem Dank, in dem ganzen Sinne denke ich, ist es mega wichtig, dass wir, weil wir eine Gesellschaft haben, die nichts mehr hören von der Gottesgröße, dass wir nicht einfach nur ausweichen und nur noch von Gottes Liebe und Gnade reden, von Gottes Treue. Und nicht, dass das falsch ist, aber es ist extrem grundlegend, dass wir ein ganzes Bild von dem Gott malen und dass die Leute den Gott kennenlernen, so wie er ist. Und Gott ist durchaus ein grosser Gott. Und ich glaube, wir dürfen mit aller Demut, und das tut die Bibel auch immer betonen, dass das zentral ist, dass wir demütig sind. Wir dürfen demütig den Menschen, aber doch mit einer gewissen Sicherheit sagen, ich habe einen Gott, der grösser ist, als das, was du jetzt vielleicht ausgedacht hast. Ich kann nicht alles erklären, aber Gott steht über dem. Wir dürfen und sollen in der heutigen Welt auch verkünden, dass wir einen grossen Gott haben. Und wir dürfen uns nicht reduzieren, einfach so einen, unseren Lieblingsaspekt von Gott rauszunehmen und den immer wieder gross machen. Es ist wie wenn zum Beispiel ich jemanden frage, du mir den Roger Federer beschreiben. Und jetzt kommt bei allen gerade Bling Tennis, oder? Und ich behaupte jetzt mal, außer die ihn vielleicht persönlich kennen, werden wir nicht viel mehr können von ihm erzählen können, als wir in den Medien gelesen haben. Und jetzt steht nicht viel über Privats, außer dass er mehrmals Zwilling hatte. Und dass er auf dem Tennisplatz mega gut ist. Aber das ist nicht der Roger Federer. Der hat noch mehr Sachen. Und, aber der, der Gott persönlich begegnet ist, der kann mehr erzählen. Und sollte nicht das Bild auf einfach etwas einschränken. Und ich glaube, es ist etwas mega Wichtiges, mega Schönes, dass wir Gott als einen grossen Gott in dieser Welt dafür verkünden. Und so geht das Lied weiter, wo Hannah 7 oder 6 Gegensätze bringt. Sie sagt ab dem Vers 4, die Helden, ihr Bogen ist zerbrochen, die Schwachen sind nicht stark. Stark, schwach. Gott macht den einen schwach, der stark war, und der schwach war, tut Gott erheben. Der satt war, der hat zu essen. Der satt war, hat jetzt Hunger, und der Hunger hatte, wird jetzt satt. Und so werden eine ganze Reihe von Sachen gegeben. Gott macht fruchtbar, er macht unfruchtbar, er gibt Leben, er bringt Tod. Er bringt Armut, er bringt Reichtum, er erniedrigt und er erhöht. Das sehen wir da, wenn wir da die Vers 4 und dann bis 8 lesen. Gott hat Freiheit, einfach die Sachen zu machen. Und weiss nicht, wie es euch dabei geht. Wenn ich das so anschaue, ist bei mir erst die Frage, was für das Recht hat Gott, einfach so zu handeln? Er macht stark den, den er will. Er macht den anderen schwach. Der eine lässt ihn hungern, der andere lässt ihn nicht hungern. Oder man kann zusammengefasst sagen, hat mal einer geschrieben, hat gesagt, Gott kann Verlieren zu Gewinnern machen und Gewinnern zu Verlierern. Und die Frage, die mir uns aufkommt in unserem Denken von heute, ist, warum darf das Gott? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er Gott ist. Das sagt auch Tanna da im Vers 8, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie fest gegründet. Dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie fest gegründet. Gott darf schalten und walten, weil er Gott ist. Wir sind von unserem Denken da extrem prägt, dass wir gerne Gott einfach auch Fragen stellen oder beziehungsweise in Frage stellen wollen. Dass wir den Eindruck haben, Gott, das ist jetzt, das hast du kein Recht jetzt dazu, um das so zu machen. Und Hannah bringt eine ganze Auflistung von Sachen und sagt ganz einfach, denn ihm gehört alles und er darf das machen. Gottes Souveränität. Das heisst, Gott darf in seinem Gebiet schalten und walten, wie er will, und muss niemandem Rechenschaft dafür geben. Unsere Länder auf dieser Welt ist das extrem wichtig, dass man Freiheit hat für Entscheidungen, die im Land hineingehen. Und gewisse Länder reagieren sehr pikiert, wenn andere Länder sich einmischen. Und Gott, noch viel mehr als der, der alles geschaffen hat, hat das Recht zu sagen, das, was ich geschaffen habe, das, was ich gemacht habe, dort darf ich bestimmen, weil ich Gott bin. Und ich weiss, das ist etwas, was uns heute fast nicht mehr in den Kopf geht. Dass wir einen Gott haben, der einfach Gott ist, der mächtig ist und wo wir eigentlich kein Recht haben, um ihn zu hinterfragen. Ich habe dazu einen Text gefunden im Internet von Jens Kaldewey, die einen kennen vielleicht ihn. Und ich möchte jetzt ausschnittsmäßig noch ein paar Sachen von dem da weitergeben. Und es ist nämlich die Geschichte vom Hiob, die das mega gut verdeutlicht. Die Größe von Gott. Der Hiob hat völlig, man kann sagen, zu Unrecht von Gott ganz viel Leid bekommen. Gott hat das zulassen, dass ganz viel Leid in seinem Leben passiert ist. Der Hiob ist total zerstört, sie hat alle Reichtum verloren, hat seine Familie verloren und ist ihm nur noch eigentlich das Leben geblieben und das an einem seidenen Faden. Und dann sind gute Freunde von ihm gekommen und als gute Christen, sage ich jetzt mal, haben sie probiert, eine Antwort zu finden auf sein Problem. Und sie haben wochenlang erstmal geschwiegen, das muss man mal positiv werten, sind einfach mal mitgelitten mit ihm, aber nachher haben sie angefangen zu suchen und haben gesagt, hey, das kann nicht sein, wir müssen das erklären. Hiob, das kann, wenn du etwas das erleidest, musst du etwas verbockt haben. Und sie haben gefragt und gefragt und haben eigentlich nicht mehr als nutzlose und faulige Erklärungen können liefern. Und doch ist die Frage, warum hat Gott das zulassen? Und es ist dann so weit gegangen, dass selbst der Hiob, der lang geschwiegen hat und gesagt hat, ich will mich da nicht erheben, dass der Hiob dann mal gesagt hat, angefangen Gott in der Frage. Er hat dann plötzlich auch angefangen, Gott zu fragen, du, warum ist eigentlich das? Ich finde es nicht fair, ich finde nichts an mir. Warum machst du das? Und dann sehen wir ab Kapitel 37, dass Gott am Hiob und seinen Freunden begegnet. Und ich finde es da extrem spannend, dass Gott kommt und keine Erklärungen gibt. Gott hat dem Hiob keine einzige Erklärung dafür gegeben, warum er das zulassen hat. Aber er tut ihm eine Frage stellen und er sagt ihm unter anderem, Hiob, wo bist du eigentlich gewesen, wo ich die Erde geschaffen habe? Und er zeigt dem Hiob plötzlich, hey Junge, ich muss dir nicht einmal eine Erklärung liefern für das, was ich mache. Wo bist du gewesen, wo ich die Erde erschaffen habe? Und dann, nachdem Gott ihm ein bisschen vorzeigt hat, wie gross er ist, ist wirklich mal extrem interessant, das aus diesem Blickwinkel zu lesen im Hiob-Buch. Wo Gott ihm seine Größe vor den Augen malt, tut der Hiob etwas ganz Interessantes sagen. Das möchte ich euch vorlesen. Im Kapitel 42, ab Vers 2. Da sagt der Hiob, nachdem Gott ihm so begegnet war, sagt er: Nun weiß ich, dass du alles kannst. Dein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist der, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Und dann sagt er weiter: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich das, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Der Hiob hat eine echte Gottesbegegnung gehabt. Gott ist ihm in seiner Größe begegnet. Und der Hiob hat von dort, glaube von ganzem Herzen, kann man sagen, kapituliert und gesagt: Gott, ich tue nicht mehr fragen, warum du das zulässt. Ich tue sogar Buße, dass ich mich gewagt habe, gegen deine Größe aufzubegehren. Der Hiob, der eigentlich nichts verbrochen hatte, damit ihm das ganze Leid zukommt. Und er sagt: Gott, bis jetzt habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt bin ich dir begegnet. Und ich wünsche mir, dass wir dem Gott begegnen dürfen. Dass wir nicht einen Gott haben, den wir nur vom Hörensagen kennen. Wo uns seine Größe in unserem Leben auch persönlich zeigen darf. Wo wir erleben dürfen, dass Gott ein Gott ist, der sich nicht hinterfragen lassen muss. Dass Gott ein Gott ist, der wirklich über allem steht. Und auch dann, wenn ich in Vertrauen mich zurücklehne, grundsätzlich, weil ich weiß, ich habe einen grossen Gott, mir einen Gott haben, der eigentlich das gar nicht zulässt, dass ich sage: Gott, warum ist das so gemacht? Warum ist das anders gekommen, als ich das gedacht habe? In Konsequenz hätte das für Hannah müssen heißen, dass sie Gott genauso gelobt hat, auch wenn sie kein Kind bekommen hat. Weil Gott ist gross und er kann ihr auch einfach kein Kind geben. Und es ist sein gutes Recht. Hannah hat darf erfahren, weil Gott ist nicht einfach ein Gott, der uns zeugelt oder uns Böse will, hat darf erfahren, wie Gott sie tröstet hat. Und ich glaube, die Zuversicht dürfen wir auch haben, das sehen wir in der Bibel. Auch grundsätzlich, wir müssen einfach wissen, dass Gottes Pläne höher sind als unsere Pläne und dass er wirklich das letzte Wort hat. Zum Schluss, wenn wir noch die letzten zwei Verse anschauen, Vers 9 und 10. Und da finde ich wieder schön, wie der Blick wieder schwenkt, wo sagt: Er wird seine Gottesfürchtigen schützen. Also ich glaube, wir dürfen nicht anfangen, wenn wir denken, dass ein Gott haben, der über allem steht und wir kein Recht haben, um ihn zu hinterfragen, müssen wir nicht Angst haben, dass wir jetzt einfach so in der Beliebigkeit ausgeliefert sind. Nein, der grosse Gott hat sich verpflichtet, seine gottesfürchtigen Leute zu schützen. Was ist ein Gottesfürchtiger? Furcht vor Gott, Furcht vom Herrn ist ein Thema, das extrem viel in der Bibel auch vorkommt, gerade im Alten Testament. Und es steht, es ist der Anfang der Weisheit. Der, der gottesfürchtig ist, ist ganz einfach der, der die Größe von Gott anerkannt hat und dementsprechend auch lebt. Der, der weiss, Gott ist grösser. Es geht da nicht um Angst, um eine Furcht im Sinne von, ich verstecke mich vor Gott, sondern der weiss, Gott ist einfach eine Million mehr über mir. Und in diesem Wissen lebe ich mit meinem Gott. Und da sagt Hannah: Er wird seine Gottesfürchtigen schützen. Aber es gibt auch noch andere Realität. Nämlich die, wo Gott und Gottes Größe nicht akzeptieren. Und da sagt er: Aber die Gottlosen werden in Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten können. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel, der Herr richtet die ganze Erde. Der große Gott wird durchaus mal richten. Und es wird ein Moment kommen, wo es kein kommen wird geben. Für all die, die meinen, ich stehe über dem. Ich brauche den Gott nicht. Hey, weißt du, was ich kann? Meine Theorien und meine Erklärungen, das ist alles Humbug. Die Bibel steht ganz klar dazu, dass der Moment wird kommen, wo kein Mensch wir wird dieser Realität können uns wegschauen von dem, dass Gott gross und allmächtig ist und dass er über allem steht. Sie werden dort enden, wo Gott nicht ist, nämlich in der Finsternis. Gott ist Licht, sagt die Bibel. Und bis jetzt hat Gott jedem Menschen, solange man auf dieser Erde lebt, die Möglichkeit gehabt, sich ihm zu unterwerfen als gottesfürchtige Menschen. Aber der das nicht will, wird einmal, wie die Bibel das sagt, nicht bei ihm sein. Und es wird chancenlos sein. Man kann sich nicht aus eigener Kraft von dem Gott retten. Und Schluss kommt ein Satz, den ich interessant finde, sagt Hannah, er schenkt seinem König große Stärke, er stärkt die Macht seines Gesalbten. Passt wie nicht in den Satz, in den Abschnitt rein, da kommt plötzlich noch ein Hinweis auf den Gesalbten, auf seinen König. Es hat in dieser Zeit noch kein König in Israel. Also sie hat nicht von einem König singen, der in Israel ist. Und ich glaube, es ist eine prophetische Vorausschau auf Jesus. Auf den Gesalbten, auf den Messias, der gekommen ist und der sein Volk gerettet hat. Und das hat auch mit Gottes Größe zu tun. Und um das abschließen möchte ich euch zum Schluss jetzt noch eine Geschichte erzählen, die für mich an den Bogen spannt zwischen Gottes Gnade und Liebe und Gottes Größe. Zuerst möchte ich euch aber einen Abschnitt vorlesen, wo der Milliam McDonald mal geschrieben hat. Er schreibt, wenn wir von Gott wie von einem menschlichen Wesen aus Fleisch und Blut denken, werden wir seine Gnade nicht besonders hochschätzen. Wenn wir jedoch groß denken von dem Allmächtigen, dann erscheint es uns überaus wunderbar, dass er sogar bereit war, seinen Sohn zu senden und für uns zu sterben. Je mehr uns die Größe und Erhabenheit seiner Person bewusst wird, desto mehr werden wir ihn anbeten preisen als den Gott aller Gnade. Wir können nicht den Gott von der Gnade und von der Liebe verkünden, ohne die Größe präsent zu haben. Und es gibt da eine Geschichte von einem König. Das ist nicht aus der Bibel. Und der König ist einer gewesen, der mega viel schon erlebt hat und vielleicht hochmütig war. Und er hat einmal gesagt, er möchte jetzt Gott sehen. Er möchte Gott kennenlernen. Und er hat seinen Diener gesagt, du, in 10 Tagen müsst ihr mir Gott zeigen. Und sonst gibt es etwas Schlimmes für euch. Und sind alle besorgt und haben Angst gehabt, weil sie wussten, das können wir nicht. Und dann ist da eines Tages ein einfacher Hirte hergekommen und ist zu dem König gegangen und gesagt, erlaub mir, König, deinen Wunsch zu erfüllen. Gut, hat der König ihm entgegnet, aber denk dran, es geht um deinen Kopf. So hat ihn der Hirte auf den freien Platz rausgeführt und hat ihm gesagt, großer König, schau mal in die Sonne. Die Sonne hat voll runtergeschienen in dem Moment und der König hat die Augen aufgehoben und hat in die Sonne schauen und hat es nicht können. Für längere Zeit. Er war so geblendet und hat die Augen zumachen und gesagt, hey, was willst du mit dem? Da hat der Hirte gesagt, aber König, die Sonne ist nur ein Ding der Schöpfung. Das ist nur etwas, was Gott gemacht hat. Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden Augen Gott sehen, wenn du nicht einmal in die Sonne kannst schauen kannst? Gott ist viel grösser. Es ist nicht möglich, dass du einfach so kannst Gott sehen. Das hat dem König noch recht gut gefallen, hat ihn beeindruckt, hat dem anderen nicht den Kopf abgehauen. Und dann hat er gesagt, der König, ich sehe, du hast viel Weisheit in dir, Hirte. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, beziehungsweise eine nächste Frage. Was war vor Gott gewesen? Erzähl mir mal, was vor Gott war. Dann hat der Hirte gesagt, nachdem er ein bisschen überlegt hat, und gesagt, König, wird jetzt nicht hässig, aber ich habe noch mal eine Bitte an dich, tu doch mal zählen. Der König hat angefangen, so wie er es in der Schule gelernt hat. 1, 2, nein, hat er hier gesagt. Du musst vor dem 0 anfangen, das, was vor 1 kommt. Da sagt der König, aber wie kann ich denn? Vor 1 gibt es doch eigentlich nichts. Es ist Minus, das gibt es eigentlich nicht. Da sagt der Hirt, sehr weise gesprochen, auch vor Gott gibt es nichts. Und die Antwort hat dem König auch gefallen. Und dann hat er ihm eine dritte Frage gestellt und eine letzte Frage und hat gesagt, ich werde dich besonders reich beschenken, wenn du mir das Folgende beantwortest. Nämlich, was macht Gott? Der grosse, ewige Gott, was macht er? Der Hirte hat den König angeschaut und gesehen, dass der König langsam weich wird. Und hat ihm gesagt, ja König, auch das werde ich dir beantworten. Nur um eins bitte ich dich. Du musst Kleider tauschen. Der König hat sich mittlerweile hat er schon Vertrauen gefasst, auf das Experiment einlassen und sie haben Kleider getauscht. Wo sie dann nachher so vor sich gestanden sind, hat er hier gesagt und ihn angeschaut, Das macht Gott auch. Er ist vom Thron von seiner Erhabenheit abgestiegen und ist einer von uns geworden. Er gibt uns, was er hat und nimmt an, was wir haben und ist wie einer von uns geworden. Der König, der so gross ist, der Gott, der so gross ist, wo du nicht einmal einen Teil von seinem, eine Sonne, als sein Geschöpf kannst anschauen kannst, der kleidet du mit uns und ist zu uns gekommen, in Jesus Christus, der Messias, wie sie da Tana am Ende von ihrem Lied sagt. In dem Sinn, wenn wir sehen, wie gross Gott ist und nachher begreifen, dass, was es heisst, dass er auf die Erde gekommen ist, dann können wir nicht anders als staunen und voller Liebe sein und Vertrauen wissen, dass Gott wirklich einfach genial ist. Amen.